Ich hätte eine Frage an euch. Ich meine, ihr habt ja euch ja im Vorgespräch mir erzählt, dass ihr euch beide unabhängig voneinander selbstständig gemacht habt. Glaubt ihr noch an die Webindustrie, an die Webcommunity, wie sie bisher existierte? Das heißt also, dass man mit der Selbstständigkeit tatsächlich auch sich ein Stück weit selbst verwirklichen kann? Oder findet ihr, es wird immer unpersönlicher weniger verbunden mit den Personen an sich, sondern es geht wirklich dann so, das Netz ist erwachsen geworden, sage ich mal, es ist keine Spielwiese mehr, es gibt wenig Neues, was spielerisch entdeckt wird, ja, wie vor 10, 15 Jahren noch. Glaubt ihr noch an die Community, glaubt ihr noch an die individuelle Darstellbarkeit von euch als Persönlichkeiten? Steht es überhaupt im Vordergrund für euch? Und was ist der Antrieb für euch zu sagen, okay, ich möchte mich selbst verwirklichen, selbstständig sein?
Dominik?
Ja, sehr gute Frage auf jeden Fall, wo man auch echt mal kurz drüber nachdenken muss. Aber was ich kurz mitgeben kann, ist, dass die Leute allein, die wir jetzt hier im Podcast haben, allein dadurch habe ich ein Gefühl, dass genau das Individuelle und das sich gegenseitig inspirieren, dass das noch gelebt wird, nur anders. Mhm. Ja? Also es ist schon noch da, aber man muss es, glaube ich, bewusster suchen. Also es hat nicht mehr ganz den Charme vielleicht von früher, man ist ja selber mit erwachsen geworden, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also man ist vielleicht auch ein paar Jahre mit dabei, wie jetzt auch über 10, 12, 13, 15 Jahre fast, ne? Wo man dann auch irgendwann so, man hat vieles gesehen und natürlich ist bei einem selber auch vielleicht so ein bisschen nicht mehr ganz so der Hype da, wenn man die erste Zeile CSS schreibt und sagt, ah, geil, das funktioniert jetzt irgendwie im Browser. Aber es ist schon noch irgendwie da und es wird auch immer wieder neu geweckt und aus meiner Sicht lebt es noch weiter und ich glaube, die Leute, die das so ein bisschen mit bewegen und auch gerade so die Geschichte vom Web kennen und auch so die Standards kennen und worauf es ankommt und so, ich glaube, die tragen da schon noch einen großen Teil zu bei und ich glaube, das ist so eine Community, die prinzipiell vielleicht eher leiser ist und die ein bisschen übertönt wird von den kommerziellen Hasen, die so in die Community gekommen sind und habe aber das Gefühl, dass die enorm wichtig ist und das so weitertragen muss, auch wenn sie irgendwie leiser ist, aber man muss es bewusst suchen. Also ich finde es nach wie vor irgendwie eine Möglichkeit und was mir ganz gut gefällt, ist tatsächlich, dass eigentlich diese Offenheit da ist, nach wie vor Neues zu probieren, weil es kommt auch immer ständig Neues dazu. Also man braucht diese Offenheit nach wie vor und diese Experimentierfreude auch und man muss sich halt vielleicht ein bisschen schneller noch auf neue Gegebenheiten einstellen. Und also ich finde es aber nach wie vor spannend. Was vielleicht ein bisschen schwieriger geworden ist, ist so ein bisschen das, ja, vielleicht so der allgemeine Eindruck vom Thema Web, so was, also wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt und sagt, ey, da ist ein Kunde, der braucht jetzt eine Website, das ist vielleicht ein ganz anderes Thema oder ein ganz anderer Blickwinkel. Und ich glaube, das ist ein bisschen mehr challenging geworden als früher noch, dass man irgendwie da gucken muss, wie man da einen Weg gemeinsam in die Zukunft findet, wo dann irgendwie alle auch voneinander profitieren können.
Das ist auch was, da kann ich auch kurz anschließen irgendwie an dieses, man will nicht mehr jeden, also Thema Selbstständigkeit, man will nicht mehr jeden Kunden bedienen müssen auch. Also man will auch Nein sagen können. Das macht man auch an der Stelle dann auch einfach, wenn man merkt, es matcht auch vielleicht gar nicht. Also warum soll ich jemanden bedienen, der gar nicht wertschätzt, was ich überhaupt tue oder was ich mache? Also wenn wir auf gewisse Punkte wie Barrierefreiheit, Datenschutz etc. pp. Wert legen und dem Kunden schon ins Gesicht sehen oder ansehen können, ja, das zahle ich dir am Ende nicht, dann ist das auch kein Match an der Stelle. Und ich glaube, diese Selbstständigkeit aussuchen zu können, was man macht, wie man es macht und ob man es macht, ist einfach so, so großartig. Das war auch ja das Thema vorhin mit, mir ist egal, wie viel Geld ich eigentlich verdiene, solange ich überleben kann und Spaß dabei habe, also überleben im Sinne von, ich kann alle meine Rechnungen bedienen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil in der Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass da die Leute auch immer mehr Bock drauf haben. Also ich habe das Gefühl, dass viele Arbeitnehmer unzufrieden sind, also gar nicht mal jetzt in der Web- oder Entwicklerbranche, sondern generell. Also viele haben eine gewisse Unzufriedenheit in sich mit dem Trott, den sie haben, mit dem immer wiederkehrenden Aufgaben, die sie haben. Und das hast du halt bei uns in der Branche eher selten. Also da kommt es so schnell und rapide, gerade im Frontend irgendwie zu Änderungen, wo du denkst, okay, ich kann da gar nicht hinten dranbleiben, so schnell. Und das ist halt Fluch und Segen zugleich. Und die andere
Frage. Du musst halt aufpassen, ja. Ne? kann er ganz schnell in eine andere Richtung abdampfen, dass man halt so ein Stück weit auch behäbig wird, ne? Und das so ein bisschen der sich gemütlich macht in der Position, die man hat.
Genau. Und um deine andere Frage noch zu beantworten, irgendwie mit dem Persönlichen, auf jeden Fall, sonst hätten wir diesen Podcast nicht ins Leben gerufen, irgendwie uns auch natürlich nach außen hin irgendwie zu zeigen oder auch mal zu sprechen oder ja, einfach Themen auch mal anzusprechen. Wir zwei, der Dominik und ich, wir haben auch früher in unserem alten Arbeitgeber auch häufig Kundenschulungen beispielsweise als Entwickler gehalten. Mhm. Und da gab es halt auch häufiger das Feedback, wie ihr seid Entwickler. So, warum? Mhm. Weil wir halt auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben und halt auch versucht haben, den Kunden zu fühlen oder auch zu verstehen, was macht der Kunde überhaupt? In welchem Bereich ist der tätig? Auf was achtet der eigentlich? Und eben auch individuell auf ihn einzugehen. Und ich glaube, das macht halt auch ganz viel aus am Ende. Authentizität. Also ich glaube, jeder, der bei uns hier bisher Gast war, der wird sagen, ja, die Jungs sind wirklich so, wie sie hier sprechen. Und das ist nicht aufgesetzt und das ist nicht irgendwie dumm Geschwätz. So sind die halt einfach, ja. Und ich glaube, das macht schon viel her und es ist uns auch wichtig.
Ja, schön. Und da würde mich noch interessieren, wenn ihr so von Community redet und Leuten, ne, Selbstständigkeit und sowas, wer sind denn so die Personen, deren Blogs ihr heutzutage lest? Ich meine, so in der Anfangszeit dieser ganzen Webbubble, so Ende der 2000er herum, da gab es ja halt hier die ganzen, in Anführungszeichen, Rockstars, ne, wie, keine Ahnung, Molly Holzschlag, Andy Clark, Jeffrey Zeltman, ne, Dan Cederholm und so, die ja alle irgendwie nicht mehr das tun, was sie getan haben. Oder wenige von denen zumindest noch. Simon ja auch, Collison und sowas. Das waren aber alles auch Individuen, die ihre eigenen Blogs hatten, die viel darüber geschrieben haben, viel über irgendwie Experimente und die Dinge, die sie getan haben, Bücher geschrieben haben natürlich auch. Wer ist das jetzt, dem man so folgt? Wer ist es für euch jetzt, wo ihr sagt, okay, deren Bücher oder deren Artikel lesen wir noch online. Wahrscheinlich Bücher ist irgendwie ein Thema, was halt gar nicht mehr so en vogue ist. Aber eben Artikel, Podcasts, YouTube-Kanäle. Was sind das für Leute, denen ihr aktuell da folgt, weil ihr sagt, okay, die haben zum einen einen Mehrwert, weil sie Wissen vermitteln, aber zum anderen sind es auch irgendwie die Dreh- und Angelpunkte in der Community vielleicht, ja, wo man halt weiß, okay, die sind immer am Zahn der Zeit, ja, die wissen irgendwie, was kommt so als nächstes, technisch gesehen, eben aber auch gestalterisch oder im UX-Bereich vielleicht halt.
Ne? Also man muss halt, glaube ich, sagen, Smashing Magazine ist schon Anlaufstelle Nummer eins, glaube ich, was so regelmäßige News irgendwie, ja, ich glaube schon.
Ja. Ja, cool. Ja, gut zu hören.
Früher war es auf jeden Fall CSS Tricks, wo man natürlich häufig war. Da muss ich aber gestehen, das ist eher so jetzt die Google-Alternative geworden, im Sinne von, okay, oder wenn du was googelst, landest du meistens bei CSS Tricks, weil sie es einfach geschafft haben.
Bei den alten Artikeln.
Weil sie es einfach geschafft haben, genau. Die Flexbox-Geschichte, die Crit-Geschichte. Einmal, wenn man noch mal kurz was googeln möchte, zu finden. Und da sind sie halt einfach top gewesen an der Stelle. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich so wirklich blogge, beziehungsweise blogge lese, aber wer mir immer irgendwie im Kopf ist, ist Rachel Andrew natürlich.
Klar, logisch, ja.
Und
die auch schon lange Zeit relevant ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die hat es ja geschafft, dann doch auch wirklich über einen langen Zeitraum irgendwie am Zahn der Zeit zu bleiben und auch immer noch Dinge zu schreiben, die auch wirklich Relevanz haben.
Genau. Das ist
schon noch schön zu sehen.
Genau. Und ich kann den Nachnamen nie aussprechen. Sarah Swaydan, das heißt sie, glaube ich.
Swaydan, ja.
Genau. Ist auch jemand, den ich tatsächlich ein bisschen verfolge auch. Und als letzten Punkt muss ich sagen, dass ich tatsächlich auf LinkedIn vielen Entwicklern und Entwicklerinnen irgendwie folge und gar nicht so auf Business irgendwie da so unterwegs bin, sondern eher wirklich versuche da die Infos mir noch mitzunehmen, Blogartikel gepostet werden etc. pp. Und gar nicht mehr wirklich auf Blogs selbst, wo ich SS-Feeds oder irgendwas habe, sondern wirklich, okay, hat mir das gepostet, man kann sofort interagieren, es ist nicht Das ist immer dieses Problem zwischen, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, mit Instagram ist irgendwie zu, ja, okay, da willst du nicht kommunizieren. Twitter, ja, gut, sind wir auch ehrlich, da weiß man auch nicht mehr, wo man irgendwo dran ist, ob es nicht morgen Y heißt. Dann bist du irgendwie bei Facebook, yo, da müssen wir, das fährt es auch, glaube ich, irgendwann tot. Und dann ist halt wirklich gerade halt LinkedIn das Ding, wo man sagen kann, das ist noch vernünftig, hat auch gerade seine Problemchen. Aber das ist noch der Moment, wo ich sage, okay, da kann man sich nochmal austauschen, auch als Entwickler oder so. Und da hole ich halt auch noch viele Quellen irgendwie her.
Das ist interessant.
Genau.
Ja, ich muss sagen, bei mir hat sich das so ein bisschen geändert über die Jahre. Früher habe ich wirklich fast täglich Smashing angesurft oder solche Sachen oder auch CSS-Tricks, wie der Alex das gesagt hat. Und natürlich gab es dann auch mal ein, zwei Blogs von irgendwelchen Developern, die man dann irgendwie aufgeschnappt hat, wo man gerade drin war im Thema Performance-Optimierung und war dann irgendwie, hat so jeden Beitrag von Jake Archibald oder so gelesen auf zum Beispiel. Ne? Das war immer so ein bisschen situativ. Mittlerweile mache ich es tatsächlich eher fokussierter beziehungsweise auch zielgerichteter. Also ich lasse mich weniger inspirieren. Ich suche tatsächlich eher gezielter. Also jetzt zum Beispiel bei Kirby bin ich halt regelmäßig im Forum unterwegs oder so. Suche mir halt wirklich zielgerichtete Informationen, die gerade zu der Aufgabe passen, die ich gerade lösen muss. Und die Inspiration hat ein bisschen nachgelassen und die hole ich mir tatsächlich dann eher gesammelt über Newsletter. Also ich habe so 3-4 Newsletter abonniert, die wirklich regelmäßig halt verschiedene Leute natürlich irgendwie immer mal teasern und pick mir da eigentlich so die Sachen raus, die mich auch gerade am meisten interessieren. Das ist eher so die Quelle, die ich gerade anzapfe.
Ja. Spiegelt so ein bisschen wieder, was ich auch so im Gefühl habe halt, ne? Und was, wenn ich mal so rumgehört habe, was die Leute auch sagen halt. Also ich glaube, die Zeit so dieser von mir eben betitelten Rockstars ist so ein bisschen vorbei, dass einzelne Personen so herausragen, dass man irgendwie um die herum, ne, denen folgt. Ich meine, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen Influencer, ne, die ja damals irgendwie so ein bisschen das Web so mit ihrem Pioniergeist so ein bisschen vorangetrieben haben auch. Ja.
Wobei ich sagen muss, dass man das schon, also ich würde es nicht Rockstars nennen, aber ich glaube, man es ist schon auch eine gewisse Bekanntheit, die bei manchen Leuten schon auch mitspringt. Also wenn ich da an Vitali zum Beispiel denke oder auch an Adi Osmani oder so, das sind halt schon Koryphäen. Wo du dir denkst, okay, krass, also wir waren da wirklich so ein bisschen starstruck irgendwie, als er hier war und wir dachten so, WTF, das, also wir saßen ja selbst schon bei der Smashing in Freiburg und haben ihn auf der Bühne gesehen, ist ein bisschen her, aber wir waren da und da, wenn mir das vor 10 Jahren da jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja genau, klar, also als ob. Und ich glaube, es gibt da schon ein paar, die auch einen gewissen Namen und ein gewisses Standing haben. So Dev-Influencer, ja, so ein bisschen, oder so
Web-Influencer. Ne? Also muss man ja sagen, also ist halt ein anderes Medium, ne? Die haben jetzt nicht ihre YouTube-Kanäle, aber es, so eine Sarah, die hat ja auch einen guten Output, wie du eben schon sagtest, ne? Die Sarah Sweden ist auch bekannt für ihre Sachen und Artikel. So ein Harry Roberts im Performance-Sektor vielleicht noch, ne? So die Leute, die dann da nochmal ein bisschen was dann spezifischer irgendwie dann haben, ja. Doch, aber interessant, wirklich. Finde ich interessant.
Ja, und man merkt das, glaube ich, auch häufig an den Line-Ups von verschiedenen Konferenzen. Da merkst du auch, wer sich gerade entwickelt. Also ich muss, das fand ich sehr, sehr spannend irgendwie, als man sich plötzlich ein bisschen mit den Leuten auch auseinandergesetzt hat. Oder auch gerade wir für den Podcast, wo wir sagen, ey, wir hätten Bock mit dem oder der, sich mal zu unterhalten. Dann ist einem plötzlich aufgefallen, ja fuck, die sind ja andauernd auf Konferenzen. Oder die sind ja wirklich gerade irgendwie am Zahn der Zeit auch ein bisschen. Wo man sagt, okay, krass, also Alex, Dominik, seid ihr jetzt eigentlich auch irgendwie, also ihr habt ihr das Gespür oder ist das Zufall oder was ist da gerade eigentlich los oder ist man da vielleicht doch irgendwie mehr drin, als man vielleicht denkt? Und das war auch spannend, fand ich.
Ja, in dem Fall.
Ja, genau. Ja, und weil wir gerade schon im Thema sind, ich würde sagen, wir machen diese Speedsnack-Folge jetzt mal einen kurzen Cut. Aber nehmen das, was du eben zum Schluss eigentlich so ein bisschen aufgeworfen hast, nochmal als Thema. Und zwar haben wir uns überlegt, Dominik, du hattest das ja mit den Blogs oder mit den Artikeln ja in unserem Vorgespräch schon mal angedeutet, was da so deine Meinung zu ist.
Meine eigene Meinung.
Nee, warte, Dominik, du dein Einsatz.
Ach so, Dominik, ach so, okay.
Ja, und zwar ist so ein bisschen das Thema, oder ich habe auch gemerkt in deinem Blog oder dadurch, dass du da auch schon so lange dabei bist, dass das Thema Indie-Web bei dir auch ein Thema ist, ne?
Und ja,
du
bist
eigentlich auch ein Fan, sage ich jetzt mal, oder ein Befürworter davon bist, das auch weiterhin zu betreiben. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es jeder weiß, was das ist vom Begriff her, deshalb vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären und auch so ein bisschen deinen, ja, deinen Weg dahin erklären, warum du es gerade gut findest.
Also die Idee dahinter ist ja eigentlich gewesen, was man jetzt ja auch verstärkt natürlich sieht, dass eben die Zersplitterung der sozialen Medien dafür sorgt, dass ja keiner mehr weiß, wo soll ich überhaupt noch irgendwas posten. Viele gehen hin, machen es so, wie ich es auch für die Beyond Talent zum Beispiel mache, multiplizieren ihren Content einfach auf den verschiedenen Kanälen, passen ihn vielleicht individuell ein bisschen an, um auf die Zielgruppen gerichteter zu sein. Aber prinzipiell ist es ja so, wo postest du denn überhaupt noch was, damit es gesehen wird? So. Und im Kern wäre es ja eigentlich ganz schön, und das war so der Ansatz, bevor das überhaupt passiert ist, da gab es halt nur in Anführungszeichen Facebook und Twitter und vielleicht Instagram im Kommen, dass damals der Aaron Parecki und der Tantek ja gesagt haben, wie wäre es denn, wenn wir unsere Webseite als Basis von allem nehmen und quasi Content Syndication betreiben? Also das heißt also, wir posten bei uns auf der Webseite und nutzen die anderen Kanäle einfach nur noch, um das halt eben letzten Endes zu multiplizieren, zu broadcasten. Ja, und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass wir immer die Besitzer unseres Contents sind. Ne? Das heißt also, da kann Twitter kaputt gehen, da kann Instagram sterben, da kann Facebook verkauft werden und kaputt. Also es interessiert da nicht, weil letzten Endes du besitzt das Original von deinem Beitrag halt. Und das fand ich vom Ansatz her eigentlich ziemlich cool. Ne? Wir wissen alle, warum wir auf Twitter und auf YouTube und auf Instagram posten. Oder auf Mastodon halt eine, wobei Mastodon inzwischen da doch so eine kleine individuelle, so einen Twist genommen hat, weil es natürlich schon recht persönlich ist. Mal gucken, wie lange es noch so bleibt. Für die Webbubble. Aber letzten Endes auch da, ne, die Idee dahinter, seinen Content zu besitzen, also own your Content, und den eben auf den anderen Kanälen nur noch zu publizieren quasi, zu multiplizieren, fand ich vom Ansatz her immer ziemlich geil. Idealerweise, was bei mir gerade auch nicht funktioniert, das muss ich erst wieder reparieren, dann eben auch mit Webmentions, sodass du halt auch eine zweiseitige Kommunikation hast. Also nicht nur einseitig, ich publiziere und publiziere dann eben auf den anderen Kanälen, sondern auch, wenn dann jemand auf Mastodon mir antwortet, dann wird es auch auf meiner Seite in den Kommentaren, in den sogenannten Webmentions eben mit eingebunden. Mhm. Halt, ne? Und das fand ich halt immer super, so die Idee zu sagen, okay, ich publiziere bei mir, teile das und alles, was in den geteilten Kanälen eben zurückkommt, wird auch bei mir eben wieder gebündelt gezeigt. Und so findet dann eben eine beiderseitige Kommunikation statt. Das Problem, was zwar besser geworden ist, aber das Problem, was ich immer gesehen habe beim Indie-Web, war halt so ein bisschen von der Idee her, dass es zu kompliziert noch ist. Also es kann nur erfolgreich sein, wenn es tatsächlich eine Oberfläche geben würde, in der man sich das zusammenklicken kann. Weil sonst wird es einfach nie die breite Masse erreichen, wenn es immer so speziell bleibt, dass man halt dann doch eine Ahnung von der Programmierung im Hintergrund haben muss. Ich glaube, das Ding würde nur erfolgreich werden, wenn es, muss ja noch nicht mal fancy sein, aber zumindest so bedienbar ist, dass ich ganz plump gesagt, jeder Depp sich das zusammenklicken kann und sagen kann, oh, ich installiere mir hier das Plugin bei Kirby oder bei WordPress dann oder bei verschiedenen Hostern sogar, ja, die ja auch oft so One-Click-Installations von WordPress zum Beispiel anbieten, dass du sagst, okay, auch bei denen wäre es dann so, okay, ich installiere mir jetzt nicht nur WordPress mit One-Click, sondern ich möchte WordPress mit Webmentions direkt inkludiert haben. So, ja, nur dann, glaube ich, kann es am Ende zum Erfolg führen, wenn die Leute im Hintergrund nicht mehr sich Kopf drüber machen müssen, was ist eigentlich dieses Indie-Web halt, ne? Wenn es halt einfach ist. Und so lange wird das immer leider sehr nischig bleiben. Das ist leider so. Ich finde es super, ne? Es wird jetzt auch wieder ein Indie-Webcamp in Berlin geben, die zwei Tage nach der Beyond Tolerant, also am 9. und 10. November. Der Tantek kommt auch her, macht es mit dem Yoshi und dem James zusammen, führen die das Indie-Webcamp dort durch. Das ist immer geil für den Einstieg, weil man da erstmal irgendwie versteht, okay, das ist das, ne?
Worum geht's?
Man kriegt einen Zugang dazu. Mhm. Genau, worum geht's im Prinzip? Aber wie gesagt, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg am Ende ist, es muss einfacher werden, wenn das denn überhaupt Erfolg haben soll. Ne? Ich meine, kann ja sein auch, dass gesagt wird, okay, nee, es muss gar nicht erfolgreich bleiben. Aber ne, man kann nicht immer predigen, dass Leute wieder ihre eigenen Webseiten machen können sollen. Und es bleibt aber immer was für Nerds wie uns, ja, die halt sagen, okay, ich weiß halt. Und ich meine, darüber rede ich davon, wie einfach es ist, Kirby zu installieren letzten Endes. Ne? Folder kopieren, irgendwo reinschmeißen und das Ding läuft mehr oder weniger erstmal, ja. Also Nichtsdestotrotz ist das immer noch eine Hürde. Also meine Schwester wüsste nicht, wie das funktioniert.
Ja, aber das finde ich jetzt mal spannend, weil da würde mich jetzt deine Meinung mal zu interessieren. Ich meine, wie oft sehen wir Werbung im TV oder sonst irgendwo mit Baukästen und was weiß ich was. Also ist jetzt wahrscheinlich eine provokante Frage auch irgendwo im Hintergrund von mir, aber findest du das etwa nicht einfach?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich mit so Sachen wie Squarespace oder Wix noch nie beschäftigt. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Kann ich gar nicht mitreden, bin ich ganz ehrlich. Also wäre mal interessant zu wissen, ob meine Schwester damit klarkäme oder auch meine Frau alleine schon, die ja eigentlich so aus dem Medienbereich kommt. Die hat auch Mediengestalterin gelernt, aber Webseiten im Prinzip gar nicht, ne? Die ist ja so in der Druckwelt unterwegs. Von daher wäre wirklich mal eine spannende Sache, mal zu erfahren, wie ist das denn eigentlich mit so Leuten? Ja? Wie ist denn das, wenn meine Schwester gerne, keine Ahnung, ein kleines Online-Schmuckgeschäft aufmachen wollen würde oder ein Online-Modelabel oder keine Ahnung. Ne? So, wie groß ist die Einstiegshürde tatsächlich für so Leute noch, die in Anführungszeichen normale Menschen sind, die eben keine Berührung haben mit dem Web?
Ja, ja.
Ja, ja.
Kleiner Cut, kurze Pause.
Bitte bleiben Sie dran. Der Podcast Devs Love It geht sofort weiter. Please hold the line.
Sehr, sehr schön. Willkommen zurück.
Ja, aber wie gesagt, wäre eine interessante Frage zu wissen, ja, wie ist das denn für so Leute? Oder gibt es überhaupt Leute, die sich mit der Frage beschäftigen? Also was ist eine Webseite für so jemanden? Ne?
So. Ja, klar. Das ist ja auch immer das, was uns auch irgendwie, ne, was Dominik auch vorhin schon meinte, eine Webseite haben heute viele, aber was eigentlich noch möglich wäre mit dem Ganzen, ich glaube, da unterschätzen viele auch das Potenzial einfach von so einer Webplattform.
Absolut.
Für ihr eigenes Unternehmen. Ja, da geht's ja mit irgendwie FAQs los, die du ja schon damals gemacht hast, hin zu irgendwelchen Kommunikationskanälen, Support-Anfragen und. Also
ja, ich meine, ganz schlimm fand ich die Zeit, da komme ich nochmal darauf zurück, was ich schon mal anfangs sagte, eine Band, ja, wir haben immer eine eigene Webseite gehabt, auch wenn die teilweise nicht mehr gut bedient war und momentan auch nur so ein Holding-Screen drauf ist, aber wir haben halt nie auf unsere Facebook-Seite verwiesen oder auf unsere Bandcamp-Seite oder sowas. Wir haben immer eine eigene Webseite gehabt und klar, jetzt komme ich aus dem Sektor, kann das realisieren, ne? Aber was wäre jetzt gewesen, wenn nicht? Andere Bands, wirklich, die haben dann zwar eine Domain im Idealfall noch, aber die leitet dann auf eine Facebook-Seite weiter. So irgendwie. Und das ist ja heutzutage auch, muss man ganz ehrlich sagen, Facebook ist, glaube ich, wirklich, also meine Kinder interessiert Facebook überhaupt mal gar nicht mehr. So. Ja. Null. Die haben, glaube ich, noch nicht mal ein Facebook-Konto, außer für Instagram vielleicht noch, die Eltern.
Ja, aber umgekehrt muss ich aber auch sagen, TikTok zum Beispiel, das ist überhaupt bei mir 0,0 Thema. Also TikTok
0,0.
Oh, Dominik hat
ein paar Generationenkonflikt, ne?
Ja, kommen Welten
aufeinander.
Zusammen und das macht's aber auch spannend, finde ich. Das
total. Ich meine, wenn ich mit der Band rede, zum Beispiel eine Gitarrist, der ist zum Beispiel auf TikTok komplett unterwegs und der findet es genial, wie gut der Algorithmus für ihn funktioniert. Der sagt, alles, was ich dort sehe, ist echt, die wissen, was ich sehen will. Ne? Und das finde ich schon echt krass. Also finde ich schon fast spooky, muss ich sagen. Ne? So, ja. Dass die den so gut kennen, mit irgendwie nach irgendwie ein paar Tagen, die er Sachen angeklickt hat, die ihm dann Zeug empfehlen, wo er sagt, hat für mich totale Relevanz. Ja, wie wird es denn jetzt so in Zukunft? Braucht man Webseiten überhaupt noch eigene Adressen?
Aber das ist eine gute Frage und die kann auch ein bisschen anschließen, auch an einen Bereich auf deiner Webseite, wo du selbst schreibst, also du zitierst jemanden, ich zitiere den Zitierten mal ganz kurz. It's still worth writing it down for you as in the future you. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil auch das ist irgendwas, was wir auch immer irgendwie so ein bisschen vor uns herschieben. Schuster und seine Schuhe und sowas, ne? Die eigene Webseite ist irgendwie Linktree aktuell bei uns. Das heißt, wir rühmen uns da jetzt auch nicht wirklich mit, Und auf jeden Fall ist ja das ein mega geiler Ansatz eigentlich zu sagen, ey, mach's halt einfach. Ja, also so ist unser Podcast gestartet. Genau. Wir machen's jetzt einfach. Wenn uns einer zuhört, dann ist es so. Aber am Ende machen wir es halt für uns. Und ich glaube, das willst du auch halt eben genau aussagen mit deiner eigenen Webseite. Mach halt einfach.
Genau, und das auch nicht, man muss sich ein Stück weit den Druck auch nehmen, da dann regelmäßig publizieren zu müssen. Ne? So, also das ist natürlich irgendwas, wo du denkst, jetzt habe ich schon wieder 2 Monate nicht geschrieben, verdammt. Und trotzdem ist es halt so, dann es gibt so ein paar Fakten oder Faktoren, die ich mir für mich selber gesetzt habe. Es ist, ich schreibe drüber, wenn ich Bock drauf habe, und ich versuche, positive Dinge zu schreiben. Also es fällt so leicht, irgendwie sich auszukotzen in den sozialen Medien, irgendwie mal eben reinzukotzen, früher auf Twitter zu sagen und das loszuschicken. Aber wie oft man revidieren würde, was man losgeschickt hat, wenn man irgendwie vielleicht am nächsten Tag nochmal drauf gucken würde. Und da plädiere ich so ein bisschen für. Und auf der Website habe ich mir gesagt, ich versuche da eben, wenn mich was begeistert, dann einen Link dazu zu posten, oder wenn ich irgendwie ein schönes Erlebnis hatte im Urlaub, das zu schreiben, oder eben beim Radfahren was Tolles erlebt habe, oder auf einer Konferenz war, die ich gut fand. Und das ist halt total gemischt. Ja, da wirst du halt keinen Leser finden, der meinen Blog irgendwie abonnieren würde, weil ich dort viel über CSS schreibe. Ne? Also so. Und interessiert mich das am Ende? Nö. Also wirklich nicht mehr. Tatsächlich gar nicht mehr. Und das ist das, was du, das Zitat, was du geschrieben hast, glaube ich, das vom Jeremy, ne?
Genau.
Mit dem ich eben dann auch irgendwann mal geschrieben habe. Und der macht das ja genau so halt, ne? Der macht das halt zum Teil eben, so mache ich das auch für mich zumindest, als Notizen für mich selber. Ich habe dort zum Beispiel mal, weil ich es immer wieder vergessen habe, welche Ordner ich von Kirby irgendwie für das Update da reinschmeißen muss, habe ich es mir einfach selber mal da reingepostet. Ja, oder da war noch was anderes, was letztens einer wieder gesagt hat. Das wäre so ein geiler Artikel, weil der den gefunden hätte auf Google. Auch ein total banales Problem, was ich einfach nur für mich hatte und mal gesagt habe, ich schreibe es jetzt einfach mal rein, weil ich kann nicht der Einzige sein, der dieses Problem hat. Und das ist immer ganz witzig, die Leute dann über so Sachen stolpern. Halt,
ne? Das ist aber auch genau so ein Punkt. Ich glaube, Dominik, da sind wir uns einig. Das ist unser großes Problem, in Anführungszeichen, dass wir jedes Mal denken, ey, das kann und also das ist so ein banales Ding, das schreibe ich doch jetzt nicht. Ne? Das ist so, das ist jetzt, das ist halt normal so für uns irgendwie geworden. Und das einfach abzulegen und einfach zu sagen, ja, schreib's halt trotzdem.
Genau. Ich glaube, da gibt's schon einen Unterschied, ob ich jetzt auf meiner Podcast-Seite, da würde ich es halt auch nicht machen, weil ich glaube, das versuche ich schon zu trennen, zu sagen, okay, bei dem Podcast, da mache ich halt Themen, die entweder von der Technik her da reinpassen oder eben persönlich, wenn es im weitesten um das Thema der Person dort geht oder eben Veranstaltungen, vielleicht auch noch, weil halt die Schnittstellen da sind. Aber da würde ich halt dann nicht eben einfach reinschreiben, oh, ich hatte heute einen geilen Tag und war Radfahren oder so halt. Ne? So, das nehme ich mir bei mir heraus, weil markthiele.com ist halt meine Webseite und wer will mir da vorschreiben, was ich da drauf packe halt. Ne? Und wenn es jemand liest, ist toll, wenn nicht, dann nicht. Beim Podcast finde ich schon, sollten es halt natürlich themenbezogene Relevanz sollte schon gegeben sein. Und genauso im Beyond Tellerrand Blog, ne, dass ich da Sprecherinnen vorstelle oder sage irgendwie, ich stelle die Partner vor, die dann irgendwie mir helfen, ne? Oder eben auch dann, wie ich es gemacht habe, da reinschreibe, wie ich mein Schedule plane, so Sachen, ne, die dann vielleicht auch nochmal, dann vielleicht noch einen Nutzen für andere Leute haben, schon. Also so Geschichten, ja. Das schon. Da gucke ich schon so, dass da so ein bisschen thematisch dann doch auch passt an der Stelle. Wohingegen, wie gesagt, auf meiner persönlichen Webseite ist es halt ein bunter Mix. So letzten Endes so, wie man halt Personen trifft und mit denen über andere Themen redet, machst du es dann auch tagesformabhängig und themenbezogen abhängig eben auch mit dem Schreiben. Also so ist es bei mir zumindest.
Mhm. Ja, so geht's uns halt auch mit beispielsweise mal als Speaker oder so irgendwo zu erscheinen, ja, ne? Genau. Weil man sich dann jedes Mal denkt, ich kann doch jetzt nicht über irgendwas schreiben, was für uns total normal erscheint halt für den anderen vielleicht gar nicht mehr so normal. Und das irgendwann herauszufinden, das ist echt schwierig. Ja.
Ja.
Dominik, du bist immer noch in der Ruhephase?
Nee, wir können gerne mal bei dem Thema. Ich hatte es natürlich wieder getriggert, in den Themen Wix, Workflow und Co.
Warum triggert es dich da?
Na, es ist halt immer so, ich experimentiere da immer rum, ich gucke mir das immer an, ich krieg mit, das ist so ein Thema, das ich frage mich immer, warum das so ist tatsächlich, warum die Dinge so sind, wie sie jetzt sind. Und ich merke halt zum Beispiel, Webflow ist sowas, was die letzten Jahre enorm gestiegen ist an Nachfrage und an Seiten, die damit gebaut werden. Und das löst dann irgendwann bei mir aus, dass ich mich selber damit befasse und frage, okay, warum ist das eigentlich so? Und spiele dann selber so ein bisschen damit rum. Und merke halt auch gerade beim Thema Webflow, das geht schon so ein bisschen, ja, das macht jetzt auch nicht jeder, sondern da gehen schon irgendwie, sage ich mal in Anführungszeichen, professionelle Webdesigner, die sich damit irgendwie beschäftigen. Und für mich ist das immer spannend, weil ich halt diese Basics ja gelernt habe über die Jahre. Ich kann CSS schreiben, ich kann HTML, ich kann das alles so. Und weiß halt, was die Basics im Browser irgendwie sind. Und ich finde dann immer ganz spannend, gerade bei so einem Thema Webflow, wenn ich mir dann irgendwie so angucke in der Community, die gehen dann halt so diesen anderen Weg. Also die gehen mit einer ja, das ist ja alles ganz einfach, Geschichte irgendwie ran. Und dann werden Tricks verraten zum Thema, ja, wie kann ich es denn lösen im Webflow? Und dann werden dann solche einfache CSS-Anweisungen oder Eigenschaften als die Tricks verkaufen. Ich denke mir so, ja, so ist halt das Web. Ihr baut halt Websites. Natürlich, das sind eigentlich nicht die Tricks, das ist die Grundlage. Dieser komplett
andere Weg. Ja, gut, aber das ist halt anderes Klientel wahrscheinlich, ne?
Genau, und das finde ich aber immer so spannend, wenn dann halt so diese CSS-Sachen als diese Tricks und Workarounds, du kannst jetzt auch das, und das geht auch mit Webflow, natürlich geht es auch mit Webflow, weil da kannst du auch CSS schreiben. Ich finde das immer sehr spannend halt zu beobachten, und ich frage mich dann aber immer so, also wie entsteht denn sowas, dass halt auch irgendwann Firmen sagen und sagen, ey, wir wollen eine Webflow-Seite, sie sind gar nicht mehr offen dafür zu sagen, ja, berat mich doch mal, was wäre denn für uns das beste System, sondern die gehen direkt so, ja, die ganze Branche macht jetzt ihre Landingpages mit Webflow. Ja, sollten wir das vielleicht auch machen? Ja, wir suchen mal ganz konkret einen Webflow-Designer. Ja, also da wird gar nicht mehr gesucht nach jemand, der wirklich vielleicht ein Problem löst. Ich will eine Landingpage bauen, die geil ist, die
irgendwie
adaptierbar, kopierbar. Also es wird gar nicht mehr mit den Anforderungen geredet, die eigentlich da sind oder die der Kunde irgendwie erfüllt haben müsste, sondern direkt irgendwie mit eigentlich einem konkreten Lösungsvorschlag. Ja, bitte löst das doch mit Webflow oder bitte löst es doch mit WordPress oder bitte löst es doch mit, ja, wir wollen aber Microservices oder wir wollen aber Headless. Also es wird quasi, das ist so mein Eindruck, kommt immer mehr auch von der Kundenseite diese Vorgaben, bestimmte Tools oder Lösungen einzusetzen.
Mit gefährlichem
Siehst du denn da die sprichwörtliche Kuh durchs Dorf getrieben wird? Also das halt dann immer so Themen, die gerade irgendwie en vogue sind, also total trendy sind. Also dann ist es eben headless, weil alle sagen, ah, du musst headless gehen.
Das ist schon irgendwie so ein bisschen, hat man schon das Gefühl, dass das teilweise so, man sich fragt, okay, warum ist denn das jetzt so? Und habt ihr euch mal gefragt, ob das jetzt für euch wirklich die richtige Lösung ist? Weil es gibt eben viele Lösungen im Web. Und das finde ich immer so schwierig, und genauso das Thema irgendwie mit den Frameworks. Es sucht keiner mehr irgendwie einfach einen Webdeveloper, der vielleicht JavaScript kann, sondern nee, du musst jetzt React oder du musst Angular, und ob du jetzt irgendwie beides kannst, ist mir eigentlich auch egal. Ich brauche jetzt einen React-Developer, also der quasi nur dieses eine Thema besetzen kann. Und ich finde das so ein bisschen schwierig, wenn das so gedrived wird, weil als Entwickler hast du eigentlich diese Fähigkeiten, ja, vielleicht alles zu erlernen. Also das, was dir vielleicht auch am besten liegt oder womit du am besten die Probleme lösen kannst. Und es entsteht aber wirklich so ein Peak. So plötzlich sucht keiner mehr deine Skills, die du eigentlich hast, sondern es sind gerade die React-Leute gefragt. Und du fragst dich, ja, wieso ist das so? Ist jetzt das, was ich vielleicht gelernt habe? Ja, natürlich kann ich auch React lernen in kurzer Zeit, weil ich die Grundlagen verstanden habe. Aber es macht es schwieriger. So. Und ich habe das Gefühl, gerade als Entwickler muss man sich dann oft entscheiden, ja, auf welchen Zug springe ich denn jetzt? Ich will ja irgendwie, mache ich jetzt Angular, mache ich jetzt React? Und man vergisst so ein bisschen, oder es fällt schwerer, so seinen eigenen Weg da vielleicht zu finden in dieser Welt. Ja, weil halt immer mehr Vorgaben existieren von außen. Und das ist schon so ein Thema, finde ich, was so seit Jahren so, ja, auf der Agenda ist bei mir, was immer mal aufkommt und man sich halt wirklich fragt, in welche Richtung entwickelt man sich selber als Entwickler? Wo willst du eigentlich hingehen? Lernst du jetzt das Framework und wirst der Framework-Guru? Und was passiert, wenn das in 3 Jahren nicht mehr gefragt ist? Und wie geht man eigentlich daran? Ja, finde ich, beschäftigt mich halt immer wieder.
Ja, das ist interessant, weil das ist nicht erst jetzt so, ne? Also es war ja immer im Prinzip so, dieser schnelle Wandel und den Tools und Technologien hinterher zu rennen halt so, ne? Dieses ist schon manchmal ermüdend, und bis zum gewissen Grad hat man das dann mitgemacht. Und ich erinnere mich an einen, mit dem ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, der irgendwann gesagt hat, ich habe darauf keinen Bock mehr. Der ist dann umgesattelt und hat Bierbrauer noch dann eine Lehre gemacht und ist jetzt Bierbrauer tatsächlich in Berlin. Weil er gesagt hat, ich kann das nicht, ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie den heißen Scheiß hinterher zu rennen, gerade als Selbstständiger, ne? Wenn du dann halt nicht dem nächsten Trend hinterher rennst. Ja, was machst du denn, ne? Also so, wenn du dann eben zuarbeitest und nicht jetzt einen Namen dafür hast, dass du für eine bestimmte Sache bekannt bist, ne? Also wirklich so, ein Großteil der Selbstständigen ist ja so, die haben dann irgendwie ihre Teams, in denen die dann zuarbeiten oder Firmen, für die sie mitarbeiten, ne? Größere, wo sie eingekauft werden. Und wie gehst du damit um, dass du halt immer wieder neuen Kram lernen musst und dass dir gesagt wird, nee, das ist von gestern, heute machen wir das. So, du musst jetzt das können, sonst bist du raus hier aus dem Team. Ne? So, ja, ist ein es ist nicht einfach. Ich möchte nicht mehr in der Situation sein, irgendwie diesen Technologien hinterherrennen zu müssen. So, das ist ermüdend, glaube ich.
Ja, aber am Ende muss man halt auch sagen, ist es das Werkzeug und damit löst du halt dann ein Problem. Und wenn das Problem halt ständig lösbar ist mit, ich sag mal, Grundlagen, dann ist das ja auch immer noch in Ordnung. Aber ich glaube, das, was Dominik meint, ist halt, dass immer mehr glauben, Ahnung von etwas zu haben, wovon sie keine Ahnung haben. Und das sind dann genau Kunden, die beispielsweise sagen, ja, wir machen das jetzt nur mit Webflow und so mit sonst nichts. So.
Er kann ja mein Sohn.
Ja, genau, meine Cousine hat das auch
schon gemacht.
Genau, so, genau. Ja, was ist denn da so teuer? Das kostet jetzt auch noch Geld?
Ja.
Das können wir auch mitmachen. Und das ist auch eine gefährliche Entwicklung, glaube ich, die es gibt oder gab. Deswegen vorhin noch die Frage mit den Baukästen, wo dann jeder sagt, ja, da habe ich die Webseite zusammengeklickt innerhalb von 2 Tagen. Und jetzt willst du irgendwie 50.000 Euro haben? Das steht ja in gar keinem Verhältnis. Ja, natürlich nicht. Ja,
ist schon interessant, ne?
Genau.
Das ist schon interessant. Die Frage ist, wie unterrichtet man die Leute? Wie nicht belehrt man die Leute? Wie klärt man die auf, dass es da Unterschiede gibt und was da wichtig ist halt, ne? Also dass zum einen, gerade ja heutzutage, wo eben viel über das Umweltbewusstsein gesprochen wird, dass eben eine Webseite, die halt aufgeblasen ist und ohne Ende ohne eine Energie raushaut, sage ich mal jetzt übertrieben, dass das auch Relevanz hat in der Summe aller dieser Dinge, die da im Netz rumschwirren, ja. Also das ist ja irgendwas, ich glaube, da muss man den Leuten auch keinen Vorwurf machen, aber wo findet die Aufklärung dazu statt?
Ja,
und das ist halt auch eine gute Frage, ne? Also weil letzten Endes werden die großen Baukästenfirmen, die werden das ja nicht tun, ne? Die werden ja nicht sagen, okay, ihr tragt da viel Ballast mit rum, wenn ihr das Zeug nutzt, weil halt für alle die Individualitäten halt dann auch Rüstzeug mit an Bord ist, ne? Braucht ihr zwar nicht, aber egal, ist mal mit dabei.
Ja, dieses 3-Megabyte-Bild ist schon okay, ja, genau.
Naja, genau.
Ja, das ist eine spannende Frage und es gibt ja immer mehr zum Aufklären oder ne, zum drüber reden.
Ich meine, ist auch schwer zu verstehen. Also ich meine, das, ja, absolut. Wie gesagt, auch fangen wir mal ganz, ganz basic an, dass meinen Kindern zu erklären, dass sie, wenn die eine Webseite ausrufen, dass der Energie verbraucht wird. Ne? Und zwar nicht nur auf ihrem Telefon, das sie da in der Hand haben, ihrem Mobilephone, wenn sie sich das anschauen, sondern auch am anderen Ende, da wo das Ding halt letzten Endes sitzt halt. Ne? So, das wissen die ja nicht. Für die ist das Ding einfach da, die nehmen sich das in die Hand und die tippen da was ein, meistens in die Adresszeile, kommen bei Google aus, klicken sich da durch. Und denn das Bewusstsein ist ja gar nicht da, dass das auch in Anführungszeichen Umweltverschmutzung ist, ja. Letzten Endes, was sie dort betreiben, ne? Und das ist halt schon, da muss man, glaube ich, schon recht früh ansetzen, einfach halt, ne? Vielleicht sogar schon im Kindergarten oder in der Grundschule, dass das da schon mit eingepflanzt wird, halt zu sagen, irgendwie, und da meine ich jetzt nicht, dass jeder von denen im Kindergarten irgendwie wirklich ein genaues Wissen davon braucht, wie Webperformance funktioniert oder wie man halt eine performante Webseite baut. Aber zumindest zu sagen, okay, das, was wir hier machen, trägt auch dazu bei, dass CO2 ausgestoßen wird. Und also muss man eben ganzheitlich sehen. Und da halt in der Summe. Das ist so ein bisschen dieses, ach, wenn ich das nur mache, das ist ja nicht so schlimm. Ne?
Ja, du glaubst nicht, wie oft wir irgendwie gehört haben, das hat die Schwester vom Chef irgendwie macht gerade die Webseite.
Das glaube ich euch schon.
Da greifst du halt an den Kopf. Und das ist halt dann auch was, wo man sich dann auch wieder hinterfragt, wieder das Thema Sinnkrise oder so am Ende. Ja, was mache ich hier eigentlich? Also ich baue hier irgendeine Webseite, am Ende wertschätzt es niemand. Weil es könnte ja auch die Schwester vom Chef machen. Und dann stehst du da und denkst dir, okay, soll ich das jetzt noch 40 Jahre machen? Was erzähle ich denn jetzt den Leuten 40 Jahre lang über Websites oder über Internetseiten? Aber das, ja, da muss man irgendwie wieder eine Kurve bekommen. Und ich glaube, dass wenn man sich da wirklich ordentlich positioniert und auch aufklärt, auch den Kunden, wenn die auch selbst offen dafür sind, das ist ja immer die Voraussetzung dafür, dann kann man da schon viel erreichen. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Datenschutz und. Da gibt es ja verschiedene Nischen, eigentlich ist es keine Nische,
natürlich.
Die man bedienen kann und wo man sich absetzen kann.
Ja.
Ja. Ja. Das stimmt. Ist ein spannendes Thema. Also für mich total. Ist das auch so, ich stelle mir auch mit Alex so ein bisschen die Frage, wie sieht denn jemand, der jetzt nicht aus der Webbranche ist, eigentlich auf so eine Website? Und die sehen ja eigentlich mit komplett anderen Augen da drauf, so wie man jetzt selber. Ja. Und die Frage ist aber so, wie stuft eigentlich das jemand ein, der jetzt wann sagt er, das ist eine gute Website, wann sagt er, das ist keine gute Website, ne? Also diese Frage so von außen mal zu sehen, wann sagt denn jemand, das ist eine geile Website? Und ganz oft erlebe ich da auch ganz verschiedene Wahrnehmungen. So der eine sagt, ey, der Inhalt, der war ja mega. So, ich denke mir so, ey, bei dem Design, das könnte ich nicht mal lesen, aber du findest, das ist eine gute Website, weil du findest vielleicht die Informationen. So der nächste ist geflasht, ja, weil das irgendwie ein geiles Design ist. So der andere sagt, ja, boah, die hat so schnell geladen, sonst laden die, also da gibt es so viele verschiedene Perspektiven auf die Welt, auf die Webwelt, dass es auch ganz schwierig ist, so da immer so das rauszupicken, so das zu finden, was jetzt vielleicht dem Kunden irgendwie, wo er besonders großen Wert drauf legt und
ja, ja, klar,
ihn da so ein bisschen,
ich meine, damit einhergehen,
die Reise.
Kommt ja auch der schnelle Wandel halt, ne, den wir in den letzten, wie lange gibt es das iPhone jetzt? 26 Jahre, 25 Jahre.
Krass auch.
Dass wir mit dem Einzug der Smartphones, ja, dass man sich Webseiten auch auf dem Telefon jetzt angucken kann, damals, ist ja auch nochmal richtig was passiert halt, ne? Klar, und dann hast du die Sache gehabt. Du hast vielleicht ein Stück weit sogar positiv zu sehen, durch die großen Medienhäuser natürlich, die jetzt alle Dinge machen müssen, Zugänglichkeit bedienen müssen, die compliant sein müssen, was GDPR angeht, ne, so die Geschichten. Und das gibt natürlich ein Stück weit ein Bewusstsein dann auch für die Leute, die halt das darüber lesen, ja, was ist denn das überhaupt und so halt, ne? Aber klar, ich meine, wenn du dir die Zeit von vor 2005 anguckst, ja, da war es halt, je fancier das Intro auf der Webseite und verrückter das Menü zu bedienen war, desto cooler. Das war ein Erlebnis, so eine Webseite. Ja, das war halt wirklich so, dass man dachte so, ey, geil, guck mal, was der da baut und so, ne? Da wird's ja heute gesteinigt für werden. Ja, ja? Und so ändern sich natürlich auch die Dinge, ne? Man kann das nicht immer alles nur verteufeln. Klar, die Frage ist natürlich, wann ein Stück weit, wenn es dann, wenn man merkt, es ist wieder rückschrittig, ne, dass man sagt, okay, jetzt sind wir weg von den Flash-Seiten, die irgendwie 12 MB pro Seite hatten mit einem Preloader und einem Intro, was eh weggeklickt worden ist beim zweiten Besuch maximal. Ne? Also wo wägen wir uns hin, wenn dann jetzt wieder die Webbaukästen kommen, die eben einen Scheiß drum sich scheren? Und wie gesagt, ich kenne sie nicht, deswegen man mag mich da irgendwie belehren und sagen, nee, so ist das gar nicht, man kann das halt wirklich super slick machen. Aber wo es letzten Endes dem Endkunden egal ist, was er da rauspulvert, ja. Ich meine.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, um ich glaube, dass die Runde nochmal abzuschließen. Du bist ja auch Mediengestalter und viele haben ja jetzt, sag ich mal, oder wenige haben noch die kreative und die gestalterische Ausbildung mit beim Entwickeln. Und wenn sie haben, dann haben die, glaube ich, genau so ein Problem wie wir, dass man halt die Fehler sieht. Was sowas auch verursachen kann oder wo auch Fehler liegen können. Wenn ich jetzt, ich nicht falsch verstehe, nur Programmierer wäre und okay, es funktioniert und da ist ein Menü, da klicke ich, öffnet sich, okay, fertig, Ende, geht, dann habe ich da ja einen ganz anderen Blick drauf als, okay, ich habe jetzt noch meine typografischen Regeln im Kopf, die Farben passen nicht miteinander, das sind keine Komplementärfarben, etc. pp. Da kriegst du ja einen Vogel irgendwann auf den Seiten, ne? Das ist ja wirklich, auf sowas wird ja gar nicht mehr Wert gelegt. Ja, also, und das ist, glaube ich, das, wo man aber auch wieder hinkommen muss, eben mit ganz viel Aufklärung, mit ganz viel Beratung, mit ganz viel, okay, das ist der große Unterschied, das ist der Qualitätsunterschied von einem Baukasten und einer Webseite von jemandem Individuellen. Diese Qualitätsmerkmale herauszuarbeiten.
Ja, letzten Endes kannst du ja inzwischen das Arbeiten für das Web und die Werkzeuge ein bisschen wie ein Handwerk tatsächlich sehen. Es wurde ja eine Zeit lang, also war es ja total in Mode vom We Craft a Website, ne? Also man also wirklich so die mit Händen baut, ja. Und ein Stück weit ist es inzwischen ja auch so. Und letzten Endes kannst du ja auch sagen, wenn du dir einen Handwerker für dein Haus oder deine Wohnung suchst, suchst du dir ja auch einen, wo du meinst, der ist kompetent und der macht das im besten Sinne dessen, was du da erledigt haben möchtest, ja. Und so muss man vielleicht auch ein Stück weit inzwischen an so eine Website herangehen, zu sagen, okay, da möchte jemand sowas haben. Wer ist dafür? Der Handwerker, der es halt dementsprechend am besten machen kann. Halt, ne? Ja. So, klar.
Genau.
Ich glaube schon, dass das Web, so wie wir es kannten, ein Stück weit erwachsen geworden ist. Und dass natürlich inzwischen einfach die Werkzeuge da sind, dass man sagen kann, ne, okay, wir bauen tatsächlich eine Webseite und wir sehen uns halt als Handwerker. Also ich ja nicht mehr, ich mache sowas ja gar nicht mehr wirklich. Aber die in dem Sektor arbeiten halt. Ne, so, das ist glaube ich, schon so. Und da gehören natürlich dann bei einem Haus, wenn du ein Haus baust, gehören eben auch verschiedene Gewerke dazu. Das ist ja dann nicht nur Da kommt ja nicht der Klempner, der baut ja auch die Fenster ein. Ne? So ist halt so. Und so musst du dann bei der Webseite auch eben hingehen. Okay, wenn du halt wirklich die Webseite ganzheitlich siehst, dann brauchst du halt einen Accessibility-Experten. Du brauchst jemanden, der Performance sich auskennt. Du brauchst jemanden, der sich mit dem UX auskennt und ne, mit der User Experience, der was schaffen möchte und das dementsprechend auch vielleicht sogar ansprechend gestaltet, nicht nur funktionell, ja. Und du als derjenige, der es zusammenhältst, bist vielleicht der Bauherr letzten Endes, ja. Also der das halt alles dirigiert und der die verschiedenen Gewerke dann eben damit beauftragt, das zu tun.
Genau.
Klar, kommen wir wieder auf den Kostenfaktor, ne? So, aber das ist halt dann wieder der Unterschied. Qualität zu eben, du kannst natürlich auch ein Fertighaus nehmen. Und,
aber auch da gibt es verschiedene Schritte, die du vorher noch
begehen musst. Ja, natürlich.
So. Ja, genau. Alright. Ich glaube, das war heute ein sehr, 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 sehr geiler Austausch. Ich glaube, wir sind auch noch nicht am Ende unserer Reise hier gemeinsam. Ja. Du hast ja gesagt, du hast ja den Neugierig-Podcast und da willst du ja auch demnächst nochmal bestimmt eine Folge mal wieder aufnehmen.
Auf jeden Fall, ja.
Und wir haben uns ja quasi eigentlich bei dir beworben diesmal. Wir haben uns ja einfach in der letzten Podcast-Folge haben wir einfach mal so getan und haben gesagt, hier Marc, wir wollen dich dabei haben. Und ja. Das hat tatsächlich geklappt. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und wir wissen auch, warum es uns jetzt so gefreut hat. Einfach, weil es ein super schönes Gespräch war. Es war mega authentisch. Und es hat eigentlich genau das bestätigt, was wir erwartet haben, als wir mit Vitali gesprochen haben, mit Bastian gesprochen haben. Und ich glaube, ihr seid eine ganz coole Dreierklicke da an der Stelle, die da ganz schön viel bewegen im Web. Und auch weiterhin bewegen werden im Web. Und deswegen meine Bitte da an der Stelle, bitte macht weiter. Ihr macht da einen guten Job. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Dominik, ich gebe dir nochmal kurz das Wort und dann darf Marc natürlich auch noch die letzten Worte hier haben.
Ja, vielen Dank, lieber Marc. Das war sehr inspirierend. Wir haben viel mitgenommen. Beim dritten Teil wurde ich dann auch noch ein bisschen emotional gepackt, was ich immer ganz gerne mag, wenn mich jemand da aus der Reserve lockt. Das hast du geschafft. Und ja, war ein super, super Kennenlernen mit dir. Danke.
Freut mich auch sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine lockere Runde und ging vor allem nicht nur um mich, was auch schön ist. Wie ihr ja wisst. Nein, also wirklich hat Spaß gemacht. Können wir gerne mal wiederholen. Und ich hoffe, man sieht sich auch mal in echt und nicht nur hinter dem Bildschirm. Also die Einladung steht, die hatte ich ja schon mal ausgesprochen, wenn ihr mal vorbeikommen wollt, egal ob jetzt in Berlin oder ein andermal, sagt einfach Bescheid. Dann gerne auch mit einer Aufnahme eines Podcasts. Sowas bietet sich ja auch immer an. Und dann hättet ihr ja nämlich mal eine Bühne, wo die Leute euch auch mal sehen.
Jawohl, sehr, sehr gerne. Also jetzt ist es sogar noch offizieller, als es eh schon war. Jetzt stehen wir auch ein bisschen unter Zugzwang. Das hast du sehr gut gemacht, Marc.
Ach nein.
du kannst uns ja mal die ganzen Termine irgendwie zukommen lassen, die demnächst noch anstehen, im nächsten Jahr vielleicht.
Mach ich mal.
Und dann findet sich bestimmt ein kleiner Slot dafür. Vielen Dank.
Bestimmt.
Und wir hören uns. Bis bald.
Alles klar.
Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.